Radio. Beratung.
Podcast.
Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Arbeitslose. Diese Gruppen sind in Deutschland besonders armutsgefährdet. Ihnen fehlt es zwar meist nicht an Nahrung, Kleidung und einem Dach über dem Kopf, aber sie sind trotzdem arm, weil das Geld hinten und vorne nicht reicht, weder für einen Kinobesuch noch für eine neue Waschmaschine. Was bedeutet es, arm zu sein? Wie gehen Menschen damit um? Und welche Unterstützung erhalten sie? Darum geht es heute. Ich heiße Dagmar Peters und grüße Sie. Schönen guten Tag.
Domradio. Beratung.
Über Armut sprechen wir heute. Armut in Deutschland. Wer gilt eigentlich als arm? Wer ist eigentlich betroffen? Zu Gast in der Beratung ist Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Frau Hofmann, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Wer gilt denn als arm? Wie viele Deutsche sind denn eigentlich betroffen?
Also als arm gilt, wer in Deutschland nicht mithalten kann, mal so ganz verkürzt gesagt. Das sind über 13 Millionen Menschen. Und die etwas längere Definition besagt eben halt, dass es am Einkommen gemessen wird. Und da geht es um die 60% des mittleren Einkommens. Das ist aber eine komplizierte Berechnung. Und wenn man das dann nochmal in Heller und Pfennig, sag ich mal, umrechnet, dann liegt das jetzt so bei etwas knapp über 1.000 Euro für eine alleinstehende Person. Person, die davon aber alles bezahlen muss. Also die Miete, Kleidung, öffentliche Verkehrsmittel, also alles, was man so zum täglichen Leben braucht.
Wenn man also hört, in Deutschland, wir sind doch eigentlich gar nicht arm, wo sind denn hier die armen Menschen, dann ist damit ja auch nur ein bestimmter Teil von Armut gemeint, über den Sie gerade sprechen.
Also sag ich mal, man kann einfach sagen, dass es eben, ja, wie schon gesagt, 13 Millionen Menschen sind, die arm sind. Das ist nicht wenig. Und das wird natürlich aufgefangen durch einen großen Teil von Menschen, die eben halt normal verdienen oder aber die auch ganz viel verdienen. Und wenn man sich so im Umkreis umguckt, auch hier um den Dom, dann fallen einem natürlich immer die Extreme auf, also die Menschen, die auf der Straße leben. Und deshalb denkt man dann immer, ja, Armut steigt oder steigt nicht. Aber die Armut, die sich versteckt, ist eigentlich die mehr vorhanden ist in Deutschland.
Wer ist in Deutschland armutsgefährdet und woran erkennt man das? Also gibt es bestimmte Gruppen, die Sie da benennen können?
Also armutsgefährdet sind auf alle Fälle alle Leute, die keinen Job haben, also die zum Jobcenter gehen müssen, die so landläufig gesagt Hartz IV erhalten. Dann sind es Alleinerziehende und auch eben halt nochmal die Gruppe von Familien mit mehreren Kindern. Was noch dazu führt, dass man eben halt armutsgefährdet werden kann, ist eben halt eine geringe Schulbildung, oder kein Schulabschluss, kein Berufsabschluss, weil damit auch eben halt die Chance auf dem Arbeitsmarkt, eine Arbeit zu bekommen, die so bezahlt wird, dass man davon leben kann, sehr gering ist.
Sie unterscheiden zwischen einer relativen und einer absoluten Armut, wenn Sie damit hantieren, auch bei Ihrer Arbeit. Was ist der Unterschied?
Also die, absolute Armut, würde ich sagen, gibt es hier in Deutschland nur sehr wenig, weil die führt automatisch zum Tod, weil man hat eben halt kein Geld für Kleidung, kein Geld für Wasser, kein Geld für Strom. Und von daher ist das etwas, sag ich mal, was wir hier in Deutschland mit unserem Hartz IV oder mit dem SGB XII dann einfach nicht haben. Und die relative Armut misst sich eben halt an dem, was ist normal hier in Deutschland an Lebensstandard. Und wenn man an diesem Lebensstandard nicht teilhaben kann, dann nennt man das relative Armut. Und die wird eben halt gemessen, weil es eben halt ansonsten schwierig ist am Einkommen.
Ich möchte direkt mal einen Aspekt rausgreifen. Sie haben eben von den Alleinerziehenden gesprochen. Nehmen wir die mal als Beispiel, denn im Grunde genommen ist ja da auch die Frage, wenn sie arbeiten gehen, müssen die Kinder betreut sein. Kinderbetreuung kostet wiederum Geld und das ist so eine Art Teufelskreis. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Alleinerziehende, da rauszukommen?
Also es sind wenig Möglichkeiten, die Alleinerziehenden haben. Es gibt zwar so einen Zuschlag, wenn sie arbeitslos sind und Hartz IV-Leistungen erhalten, aber die sind natürlich minimal. Und es ist immer noch nicht gut ausgebaut, dass wirklich Unterstützungsleistungen gegeben werden. Also es wird nicht daran angesetzt, zu gucken, was braucht jetzt diese Familie, was braucht jetzt diese Alleinerziehende, was brauchen auch diese Kinder, damit die Mutter vielleicht arbeiten gehen kann oder einen Schulabschluss nachholen kann oder sonst irgendwas, sondern es wird immer nur dieser Fokus darauf gelegt, wie bekommen wir die Frau möglichst schnell in irgendeine Arbeit. Und das ist ein, sag ich mal, zeigt dann schon sehr deutlich, dass die Unterstützungsleistungen nicht ausreichen.
Also das heißt, selbst Alleinerziehende mit guten Qualifikationen werden in den nächstbesten Job reingesetzt.
Ja.
Und dadurch können sie auch nicht weiterentwickeln.
Ja, das ist das Dilemma. Also und für meine Begriffe, wenn man genauer hingucken würde, was die einzelne Familie braucht, also es kommt ja auch darauf an, wie alt sind die Kinder, auch die Kinder, sag ich mal, ob man ein zweijähriges Kind hat oder ein fünfjähriges, das ist, oder ein zehnjähriges, das braucht ja andere Betreuungsformen. Aber auch eben halt nochmal zu gucken, wo wohnt diese Familie. Manchmal braucht die Frau vielleicht ein Auto, manchmal braucht sie vielleicht ein Fahrrad, sag ich jetzt mal. Oder nur eine Busfahrkarte. Und wenn all das nicht zur Verfügung gestellt wird, hat natürlich auch die Frau keine Möglichkeiten, irgendetwas zu verdienen und hat auch eben halt keine Möglichkeit, dann ihre Kinder anders zu unterstützen.
Die Beratungsstellen der Caritas möchten Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen dabei helfen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und sie wollen auch Missstände aufdecken, die zu einer weiteren Verarmung und Ausgrenzung führen würden. Wie die Caritas unterstützt, aber auch wie sie unterstützen können, das erfahren Sie im Laufe der Domradio-Beratung heute rund ums Thema Armut. Beim Thema Armut in Deutschland kommen ganz schnell immer wieder dieselben Aspekte ins Spiel, wenn man versucht, Gespräche dazu zu führen. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich hatte. Fangen wir mit einer Frage an, die ganz oft gestellt wird. Michaela Hofmann vom Diözesan Caritas-Verband. Wieso Armut in Deutschland? Wer hier arm ist, ist selber schuld.
Ja, das wird häufig gesagt und das kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Also welcher Mensch geht freiwillig oder auch ganz bewusst in eine Armut? Also das ist irgendwas, wo ich immer den Eindruck habe, dass das sehr schnell gemacht wird, weil man sich nicht damit beschäftigen will, die Rahmenbedingungen zu verändern und auch politisch aktiv zu sein. Und manchmal auch, glaube ich, dass es einfacher ist zu sagen, da ist jemand selber schuld, anstatt vielleicht auch mal hinzugucken, was führt denn eigentlich in Armut? Und mich persönlich könnte das vielleicht auch treffen, wenn ich weniger Glück gehabt hätte.
Warum sind denn viele Menschen arm, obwohl sie arbeiten?
Ja, das liegt daran, dass wir, also ich meine, durch die Einführung des Mindestlohns hat sich irgendwo, sag ich mal, ja so nach unten hin etwas zementiert, aber das reicht natürlich nicht. Also ein Mindestlohn von knapp über 8,50 Euro, also bei den Mieten zum Beispiel, die wir haben, oder auch bei den Zuzahlungen für Gesundheitskosten, überhaupt alles, was, sag ich mal, was ein bisschen Spaß macht, kostet Geld, das kann man von diesem Mindestlohn nicht bezahlen. Und das ist eben halt ein Punkt, dass der Mindestlohn nicht ausreichend ist. Und das andere ist einfach auch, dass Menschen, die eine geringere Bildung haben, also keine Berufsausbildung oder ein Berufsabschluss, auch immer wieder in Jobs kommen, die nach 2 Monaten wieder aufhören. Und dadurch hat man keine Stabilität und bleibt oder kommt eben halt auch trotz einer Arbeit in Armut.
Auf dieses Thema werden wir gleich noch in konkreten Beispielen zurückkommen. Das andere Thema, was immer wieder auftaucht, hat mit gesellschaftlichen Ängsten zu tun und mit Flüchtlingen. Da besteht oft die Angst, denen nehmen uns die Jobs weg.
Ja, da besteht so eine Angst, die ist diffus, die ist für meine Begriffe aber auch nicht real, weil wenn man sich das anguckt, dürfen Flüchtlinge sowieso erst unter erschwerten Bedingungen überhaupt mal hier arbeiten, also von daher stimmt das eine schon mal nicht. Aber das andere ist, dass die Flüchtlinge sind ja nicht dafür verantwortlich, dass in den letzten Jahren, sag ich mal, nichts getan worden ist, dass sich der Arbeitsmarkt verbessert. Oder nichts getan worden ist, jetzt zum Beispiel auf den Wohnungsmarkt bezogen, dass wir nicht genügend Wohnungen haben, die man auch bezahlen kann. Da können die Flüchtlinge oder auch andere Zugewanderte überhaupt nichts für, sondern das ist durch ihre Anwesenheit, sag ich mal, wird eigentlich das Problem oder die Versäumnisse werden eigentlich, offensichtlicher.
Also sie werden dann erstmal wahrgenommen.
Ja.
Könnte sich also durch die Flüchtlinge hier auch was Positives sozusagen verändern für die Menschen, die hier schon vorher waren?
Das könnte sich verändern, wenn Politik wahrnehmen würde, dass vorher Versäumnisse sind und insgesamt mehr Geld ausgegeben werden müsste für Wohnung, mehr Geld ausgegeben werden muss für Gesundheit, mehr Geld ausgegeben werden muss eben halt auch für Arbeitsplätze, für Qualifizierungen, für Bildung.
Was wären denn aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, tatsächlich da mal einen Schritt nach vorne zu gehen, jetzt rein aus der politischen Sicht?
Also nach vorne gehen, es wäre zum einen auch nochmal zu gucken, wie sind die Regelsätze im Hartz-IV-Bezug, dass die auch bedarfsgerechter ausgestaltet würde. Dann müsste man auch nochmal gucken, wie kriegt man tatsächlich eine Bauform hin, also wo mehr Menschen auch, sag ich mal, gut wohnen können für wenig Geld. Das ist unabdingbar. Muss man vielleicht auch nochmal über, weiß ich nicht, Brandschutzbestimmungen oder sonst was nachdenken. Andere auch eben halt nochmal, wenn man sich das Bildungssystem anguckt, diese großen Klassen und auch, sag ich mal, die Überforderung dann eben halt von diesen vielen verschiedenen, die sich daraus ja eigentlich auch ergeben, wenn ich viele Kinder in einer Klasse habe, jedes Kind bringt was anderes mit, dann kann das eigentlich ein Lehrer oder eine Lehrerin nicht auffangen. Und da müssten mehr auch, andere Professionen rein, wie Logopäden, Motopäden. Man muss die Schule im Prinzip komplett umgestalten.
Sie haben eben auch noch was über Wohnungen gesagt, da möchte ich einmal noch kurz einhaken. Es gibt ja auch viele Leerstände in manchen Städten. Warum können da nicht Menschen, die eine Wohnung brauchen, dringend dann dort wohnen? Wo sind da oft die Schwierigkeiten? Warum haben die Sorge, jemanden zu nehmen, der einfach wenig Geld verdient oder vielleicht eben keinen Job hat?
Ja, weil es eben halt genau so ein Bild gibt davon. Man sagt immer, Leute, die arm sind, das sind diejenigen, die saufen, das sind diejenigen, die eben halt rumkrakehlen, die alles kaputt machen. Also gibt es so Bilder im Kopf von vielen Menschen und die werden ja auch eben halt durch Medien auch bestätigt und dann wird gar nicht mehr genau hingeguckt. Also sag ich mal, was habe ich für einen Menschen vor mir? Sondern es wird eigentlich ein Vorurteil gepflegt. Und dadurch haben diese Menschen eigentlich keine Chance dann auch auf eine Wohnung oder auch manchmal auf eine Arbeit.
Über das Thema Armut in Deutschland sprechen wir heute. Zu Gast ist Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.
Domradio. Beratung.
Urlaub ist schon wieder nicht drin. Und was ist, wenn die Waschmaschine den Geist aufgibt? Und hoffentlich wird der Winter nicht so kalt, damit ich Heizkosten sparen kann. Alles Gedanken, die sich Menschen machen, die jeden Cent umdrehen müssen. Michaela Hofmann vom Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Was sind Folgen wirtschaftlicher Armut?
Ja, das ist einmal das, was Sie gerade schon genannt haben, dass man auch eben halt nicht mittun kann, dass man sich permanent Sorgen macht. Wie kriegt man eigentlich den Alltag gestaltet? Dass man sich permanent Sorgen macht, aus der Wohnung auch zu fliegen, weil man vielleicht die Miete nicht zahlen kann. Dass man sich permanent Sorgen darum macht, wenn man Kinder hat, dass diese ausgeschlossen sind, dass diese ausgegrenzt sind. Also sag ich mal, es sind alles Dinge, die eigentlich kein Mensch gerne hat.
Also an gesellschaftlichem Leben nicht teilnehmen können. Kein Urlaub, die Geburtstagsparty ist teuer, kann man sich vielleicht nicht leisten. Und was ist mit Gefühlen, Scham und so weiter?
Die Gefühle, das ist, sag ich mal, nochmal ein schwierigerer Kontext. Denn wenn ich sage, ich bin arm und dann gucken mich andere Leute mitleidig an. Ja, oder wenn ich eben halt zur Tafel gehen muss und ich stehe da und ich weiß, da gehen jetzt Leute vorbei und erkennen mich vielleicht, dann ist auch das eben halt sehr individuell. Manche Leute schämen sich, manche Leute werden sauer, manche Leute fangen an zu weinen. Aber häufig ist es so, oder das, was ich feststelle, ist, dass die Menschen eben halt kein Selbstwertgefühl mehr haben und sich auch zurückziehen und eigentlich immer mehr in die Isolation gehen. Und das ist etwas, was man auch so sagen kann, also Armut vereinsamt die Menschen. Und bei Kindern ist es besonders schlimm, weil die von vornherein schon das Gefühl haben oder auch ihnen dargestellt wird, dass sie eigentlich nicht zur Gesellschaft gehören. Also welche Perspektive soll ich dann als Kind entwickeln, wenn ich immer merke, ich kann nicht mithalten und ich stehe immer hinten an?
Warum kommen denn Menschen, die Armen sind, so schlecht aus der Situation heraus? Also man kann relativ schnell reinrutschen, zum Beispiel wenn jemand alleinerziehend wird, plötzlich kein Einkommen mehr hat, weil er vielleicht vorher nur für die Kinder da war. Also Frauen sind da sehr gefährdet. Wieso kommen die so schlechter wieder raus?
Weil die Gesellschaft, und damit meine ich jetzt die Rahmenbedingungen, nicht so sind, dass man wieder rauskommt. Also wenn man sich den Hartz-IV-Satz anguckt, ja, wenn man sich anguckt, was man alles dafür tun muss, auch um überhaupt an dieses normale Geld zu kommen, dann ist das nicht dazu geeignet, Menschen das Gefühl zu vermitteln, du bist uns was wert und wir wollen, dass du wieder in die Gesellschaft, reinkommst oder auch genau das machen kannst, was andere auch tun können. Und das nimmt den Frauen auch dieses Gefühl, überhaupt eine Perspektive zu haben. Das hat dann wieder zur Folge, dass man sich auf einmal nicht mehr bewirbt, weil man den Eindruck hat, kann mich ja gar nicht mehr oder ich brauche mich gar nicht mehr zu bewerben, weil mich will gar kein Mensch haben. Und das ist das, was es so erschwert. Und wenn wir da, auch mehr, darauf achten würden, was brauchen diese Leute, also mehr mit ihnen sprechen würden und dann auch zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin alleinerziehend und ich möchte eine halbe Stelle und ich kann das und das, dass dann auch jemand zuhört und auch eben halt mit mir versucht, einzelne Schritte zu gehen, um mich dabei zu unterstützen, dass ich meinen Abschluss nachhole oder aber, dass ich auch eben halt eine Begleitung habe zu einem Arbeitgeber oder. Aber sehr individuell zu gucken und zu unterstützen.
Also genau, Sie haben gesagt, Selbstwertgefühl ist so ein wichtiger Punkt, dass wenn jemand dann plötzlich an sich zweifelt, ob er überhaupt noch was wert ist, dann wird es immer schwieriger. Aber natürlich, wer viele Absagen kassiert, der wird irgendwann natürlich an sich zweifeln.
Ja, und ich meine, das ist ja was, das muss man sich ja nur selbst vorstellen, wenn man sich mal beworben hat und dann liegen immer wieder diese braunen Papiere wieder da drin, wo man es weiß, oder aber man kriegt überhaupt keine Rückmeldung. Auch das ist schlimm, keine Rückmeldung zu bekommen.
Sie haben gerade eben schon das Stichwort Kinder angesprochen, darüber möchte ich gleich mit Ihnen reden. Über Armut sprechen wir heute mit Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln.
Domradio, Beratung.
Kann mein Kind mit auf Klassenfahrt? Schaffe ich es, die Schulbücher zu bezahlen? Und wie mache ich das mit dem Kindergeburtstag? Wird mein Kind ausgegrenzt, weil es nicht immer gleich das neueste Handy hat? Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in relativer Armut. Was heißt das für die Kinder und deren Eltern, Frau Hofmann?
Ja, für die Kinder heißt es, sehr schnell zu merken, dass sie nicht dazugehören, dass sie nicht dazugehören können. Und das heißt eben halt immer außen vor zu stehen. Also die kennen sicherlich immer auch manchmal aus, so dass Kinder am Rand stehen und dann, mit traurigen Augen auch, gucken, was die anderen da so machen, die eben halt ein Rad haben oder einen Ball. Und genauso ist das für die Kinder, weil sie haben nicht die Möglichkeiten oder bekommen die Möglichkeiten auch nicht zur Verfügung gestellt, die ihnen dabei helfen, sich selbst zu entwickeln.
Wie und wo macht sich Armut bei Kindern bemerkbar? Ich glaube, dass viele Eltern ja auch versuchen, das zu verstecken. Die Kinder sollen auf jeden Fall besonders sauber und gut angezogen in der Schule erscheinen, damit es keiner merkt.
Also das merkt man in der Regel, also im Schulalltag, wenn man genau hinguckt, dass Kinder auf einmal krank sind, wenn eben halt ein Schulausflug stattfindet oder aber wenn eben halt Geld eingesammelt wird, dass dann die Kinder eben halt Ausreden ja eben halt auch haben müssen. Ach, ich habe es vergessen. Also es häufig auch auf sich beziehen. Dann aber auch manchmal daran, dass Kinder die Schule schwänzen, weil sie eben halt weder das Buch nicht haben, weil die Mutter das nicht oder Vater das nicht kaufen konnte. Man merkt es auch daran, dass die Kinder dann nicht schwimmen können. Ja, oder dass die Kinder eben auch, wenn sie älter sind, eben weil sie keinen Computer haben, mit den Hausaufgaben nicht zurechtkommen. Oder aber auch die Hausaufgaben nicht so abgeben können.
Also vor allen Dingen fällt es dann in so einem Schulalltag auf, anderen Kindern auf dem Spielplatz vielleicht weniger. Aber natürlich, ja, diese Statussymbole fehlen natürlich auch, die dann irgendwann im Jugendalter auch eine Rolle spielen bei den Jugendlichen.
Ja, die auch eben halt, mit dazu beitragen, dass man zu einer Gruppe gehört. Und das ist ja normal, dass jeder eigentlich auch irgendwo zugehören möchte. Ja, man möchte eben halt mit den anderen mithalten können.
Sie haben eben auch schon angedeutet, also das bedeutet ja auch für Selbstwertgefühl nicht nur der Eltern was, sondern auch für das der Kinder.
Ja, das ist eben halt dieses, ich habe immer mal so ein Bild, dass eigentlich, Kinder noch so sind wie kleine, Mäuse, ja, und sich aber so fühlen, wenn sie normal aufwachsen, als wären sie Löwen. Das macht die manchmal in unserem Umgang etwas anstrengend. Ja, aber die Kinder eben halt, die in Armut aufwachsen, die bleiben im Prinzip diese kleinen Mäuse. Und mich hat es mal sehr erschreckt, dass mir jemand sagte, ich sei da viel zu niedlich, sondern man würde sich eher als Ratte fühlen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich groß werde in dem Bewusstsein oder in dem Bild, ich bin eine Ratte, ich bin eigentlich Ungeziefer, mich will auch keiner haben, welche Perspektive, welche Zukunft soll denn da für mich, irgendwo sprießen oder welche Zukunft stelle ich mir dann vor? Und das macht Armut mit den Kindern.
Steht denn da auch manchmal ein besonderer Druck der Eltern dahinter, die sich dann wünschen, dass ihre Kinder mal bessere Chancen haben sollen, dass die dann auch den Druck spüren, dass sie was leisten sollen, vielleicht auch um die Familie mitzuernähren irgendwann?
Also das gibt es sicherlich auch, weil es ist eben halt auch, und das finde ich auch, möchte ich auch gerne nochmal sagen, die Eltern sind darum bemüht, dass es ihren Kindern gut geht. Die wollen nicht, dass sie in Armut, also sie wollen ihre Armut nicht weiter vererben. Ja? Und das macht sicherlich für einzelne Kinder auch schon mal Druck.
Wie schwer ist es für die Kinder, diese Armut zu überwinden, um es wirklich mal besser zu haben in der Zukunft?
Also die Studien zum Beispiel, auch die Bertelsmann-Studie oder andere, haben klar nachgewiesen, dass Kinder, wenn sie einmal in der Armut sind, sehr schlecht wieder rauskommen. Also wer eben halt einmal im Hartz-IV-System ist, ja, bleibt da in der Regel über 5 Jahre drin oder auch sogar noch länger. Und von daher ist eben halt, wenn, sag ich mal, jetzt nicht von den Rahmenbedingungen andere Möglichkeiten gegeben werden, bleiben die Kinder in der Armut und so wird dann Armut weiter vererbt. Es ist extrem schwer, wenn der Staat sich nicht ändert, eben halt die Armut, ja, sag ich mal, auch zu bekämpfen oder diesen Kindern eine Chance zu geben.
Welche Unterstützung bräuchten diese Kinder und die Eltern dazu?
Ja, das ist eben halt wirklich diese Hartz-IV-Regelsätze nochmal zu überdenken und auch eben halt zu verändern. Dann müsste man auch nochmal gucken, dass man weniger mit Anträgen arbeitet, weil das auch eine große Hürde ist, für die Leute dauernd zum Amt zu gehen und irgendwelche Anträge auszufüllen. Das andere ist eben halt, das Schulsystem nochmal zu verändern und auch zu gucken, was brauchen wirklich die Kinder und da viel individueller ranzugehen. Natürlich auch eben halt, sag ich mal, den Mindestlohn zu erhöhen. Also das sind so für mich so die, eigentlich, sag ich mal, so die wichtigsten Punkte. Wenn wir damit mal anfangen würden, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen.
Genau. Leider dauert das da auch oft ziemlich lange, bis da Fortschritte passieren. Es wird viel besprochen, es dauert ewig, bis irgendwas umgesetzt wird. Dankeschön bis hierhin, Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Eine Stunde haben wir noch Zeit für das Thema Armut, Armut in Deutschland und was bedeutet es, arm zu sein?
Domradio. Beratung.
Oft fällt das Wort Armutsfalle. Ich habe mich gefragt, warum Falle? Es lässt mich ja niemand absichtlich arm werden. Vielleicht wäre Armutstücke vielleicht das passendere Wort. Warum also Armutsfalle? Weil man schnell reinrutschen kann, aber so schnell nicht wieder rauskommt? Michaela Hofmann ist unser Gast in dieser Beratung. Sie ist Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Frau Hofmann, wie verstehen Sie das Wort Armutsfalle?
Ja, das ist wirklich, man kommt irgendwo rein und dann schnappt es zu und dann geht die Tür nicht mehr auf. Und so ist das schon auch bei der Armut. Also wenn ich einmal arm bin, dann wieder die Möglichkeiten zu haben, da rauszukommen, also einen besseren Job zu bekommen. Oder eben halt auch, also ich meine, so, wenn man das dann am Alter festmacht, dann ist es ja schon so, dass ich, wenn ich einen Niedriglohnjob habe, eigentlich in diese Armutsfalle komme. Und das verstärkt sich. Und wenn ich dann alt bin, ja, dann bleibe ich eigentlich arm und ich bleibe in dieser Falle. Weil wenn ich im Niedriglohnbereich arbeite, habe ich keine Qualifizierung, dann habe ich keine Berufsausbildung. Und dann, sag ich mal, ja, kann ich für die Rente nicht in dem Sinne vorsorgen, dass da eben halt mehr bei rauskommt.
Viele Menschen mittleren Alters haben Angst vor Altersarmut, weil man ja auch im Alter nicht weiß, wie es gesundheitlich so weitergeht. Das Leben könnte teurer werden, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Ähnliches. Diese Angst ist ja nicht unbegründet. Wie sieht es denn in Deutschland mit der Altersarmut aus?
Also da muss man dann unterschiedliche Leute fragen. Manche sagen, wir haben keine Altersarmut, weil eben halt diese Quote von den Menschen, die eben halt in der Alterssicherung sind, relativ gering ist. Aber wenn man sich auch diese Quote anguckt, dann steigt die ständig. Und wenn man eben halt dann sieht, dass viele Frauen ja auch nur eine geringe Rente haben von, sag ich mal, 200-300 €, die eben halt nur deshalb nicht eben halt als arm gelten, weil der Mann vielleicht eine Rente hat von 1.000 €, dann ist das irgendwie, sag ich mal, eine Augenwischerei. Und man müsste da genauer hingucken, eben halt, weil die Durchschnittsrente für Frauen, die liegt in Nordrhein-Westfalen ungefähr bei 500 €. Das ist die Durchschnittsrente von Frauen. Und 500 €, sag ich mal, vorhin hatte ich mal die Armutsrisikogrenze genannt, die liegt bei 1.000 €, dann bin ich einfach arm.
Und da hat sich auch noch einiges verschoben. Heute sagen viele Frauen, ich bin angewiesen darauf zu arbeiten. Mit einem Gehalt kommen wir nicht weit, auch später eben in der Rente. Es gibt aber ja noch viele von der vorherigen Generation, wo es ganz klar war, dass die Frauen zu Hause blieben, für ihre Kinder gesorgt haben. Und die müssen sich natürlich das teilen, was da ist.
Ja, ich meine, so ist es ja auch angelegt, ist ja auch okay, wenn man dann eben halt zusammen ist, dass man dann eben halt das Einkommen eben halt ja auch zusammenschmeißt praktisch, ja.
Wenn, und dann, da ist jetzt
genau,
nicht.
Und das ist eben halt oft, dass es eben halt dann ne, nicht so ist. Also und auch gerade, sag ich mal, sich diese Vorstellung, ich muss auch für mich selber sorgen, sich ja auch jetzt gerade erstmal Bahn bricht, dass auch Frauen eben halt arbeiten gehen. Und sag ich mal, was aber eine Falle auch für Frauen ist, sind die 450-Euro-Jobs, weil da wird nichts in die Rente einbezahlt. Und wichtig ist es eben halt auch, um überhaupt auf irgendein Level zu kommen oder auch das Gefühl zu haben, man kommt vielleicht in diesen Bereich, dass man oberhalb der Grundsicherung im Alter ist, da ist es schon notwendig, dass man sozialversicherungspflichtig arbeitet. Und bei Frauen steht dann dem immer noch mal entgegen, dass viele dann auch eben halt durch die Kinder bedingt eben halt Teilzeit arbeiten und dann von einer Teilzeit wieder in einen Vollzeitjob zu kommen, unheimlich schwierig ist.
Was können denn Menschen tun, um später nicht in die Altersarmut reinzurutschen? Wie kann man quasi vorbeugen?
Also vorbeugen kann man sicherlich in diesem Sinne, dass man sagt, ich gucke mir nochmal an, dass ich nicht zu viele Zeiten, sage ich mal, habe, in denen ich nicht eingezahlt habe. Aber das ist eben halt so schwierig und es ist auch kein individuelles Problem, sondern das ist eigentlich eher etwas, wo der Staat eine bessere Absicherung eigentlich auch leisten müsste, weil ja auch eben halt der Renteneckwert eben halt gesenkt worden ist. Und das ist etwas, das kann man ja persönlich gar nicht auffangen. Und wie soll man, sag ich mal, wenn man 1.000 Euro netto verdient, jetzt auch noch in eine private Rentenversicherung einzahlen? Ist mir ein Rätsel. Wie soll das funktionieren? Also von daher ist eigentlich noch mal grundsätzlicherseits zu überlegen von Politik, wie sichern wir Leben im Alter ab.
Also auch noch eine offene Baustelle.
Ja.
Ähnlich wie eben die Bildungsbaustelle. Mhm. Lösungsansätze gibt es sozusagen in Ihren Gedanken, aber die müssten umgesetzt werden.
Ja.
Was kann man dafür tun?
Ja, ich meine, die Caritas und auch andere Wohlfahrtsverbände sind ja politisch auch aktiv und versuchen immer wieder mit Politikern auch ins Gespräch zu kommen. Also auch eben halt nochmal die Auswirkungen von Armut, also Politikern auch nahe zu bringen und auch eben halt darauf hinzuweisen, dass wir ja ein Grundgesetz haben, wo auch drin steht, wer alle Menschen, die, sag ich mal, in Not sind, haben einen Anspruch auf ein Leben in Menschenwürde. Und dazu muss der Staat eben halt auch Möglichkeiten schaffen und kann das nicht immer nur an den Finanzen festmachen und sagen, wir wollen dafür nicht viel Geld ausgeben, sondern der Staat ist eigentlich dazu verpflichtet, ein Leben in Menschenwürde, auch wenn man sich selber nicht ernähren kann, eben halt auch zu gewähren.
Sagt Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen, zu Gast in der Domradio-Beratung. Und gleich sprechen wir darüber, wie die Caritas Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen unterstützt.
Domradio, Beratung.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wo die Probleme liegen, wenn Menschen in finanziellen und sozialen Notlagen sind. Aber wir möchten ja gerne auch Lösungsmöglichkeiten vorstellen, Ideen vorstellen, wie man diese Menschen unterstützen könnte. Also nicht nur die, wie gerade eben, dass wir gesagt haben, da gibt es Ideen, aber dazu brauchen wir erstmal die Politiker. Vielleicht gibt es ja auch andere Unterstützungsmöglichkeiten, die schon umgesetzt werden. Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesanen Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Wie und wo unterstützt die Caritas denn schon?
Wir unterstützen also einmal durch ein professionelles System von Beratungen. Wenn Sie also Schulden haben, dann gibt es die Schuldnerberatungsstelle, die da unterstützt. Wir haben eine allgemeine Sozialberatung, wenn Sie eben halt die Bescheide nicht lesen können, wenn Sie gar nicht wissen, welche Ansprüche haben Sie, was brauchen Sie dafür für Unterlagen, dann wird eben halt da unterstützt und auch gesagt, das und das brauchst du. Oder aber wir gehen auch schon mal mit zum Amt, wenn Leute Angst davor haben, dorthin zu gehen. Das andere, wo wir unterstützen, ist Erziehungsberatungsstellen gibt es. Es gibt ja, Mutter-Kind-Stiftungen, es gibt Müttergenesungswerke. Also ich meine, es ist sehr vielfältig und breit, wo Caritas eben halt versucht, Menschen, die sagen, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Unterstützung, dann eben halt auch Hilfen anzubieten.
Also einerseits wird den Menschen konkret geholfen, andererseits wird an den politischen Rahmenbedingungen gearbeitet, damit sich ja Armut und Ausgrenzung langfristig verringern können. Bei konkreter Unterstützung, da denken viele an Tafeln, an Kleiderkammern, aber das ist sicher noch lange nicht alles.
Naja, sag ich mal so, die Tafeln und die Kleiderkammern, das ist hier auch nochmal ein spezielles für meine Begriffe ein Problem, weil eben gewährleistet ist durch das Grundgesetz, dass Menschen ein soziokulturelles Existenzminimum erhalten. Und wieso man dann, sag ich mal, das so niedrig bemisst, dass Menschen noch nicht mal mehr Lebensmittel davon kaufen können, ist mir ein Rätsel. Und ich finde, das ist auch ein Skandal, dass sich dann Menschen anstellen müssen für Lebensmittel und müssen, sag ich mal, oder sind eben dafür auf die Almosen anderer eben halt angewiesen. Also da ist eine politische Aussage und auch ein politischer Kampf, finde ich, für meine Begriffe noch, ja, noch sehr nötig. Auch wenn natürlich klar ist, dass man Menschen damit ja eine Unterstützung gibt.
Wie konkret können Leute denn sagen, ich wende mich jetzt an die Caritas, ich möchte in meiner Situation, in meiner ganz persönlichen beraten werden, wo gehen die hin?
Die gehen hier zum Caritasverband oder zum Sozialdienst katholischer Frauen, Sozialdienst katholischer Männer, zu Invia. Also sag ich mal, das ist egal, wo sie dann hingehen, wir stehen im Internet. Ja, darüber sind wir am leichtesten auch zu finden. Und da kann man, haben die entweder Sprechzeiten oder man kann anrufen oder auch eben halt über online geht es auch, dass man eben halt eine Anfrage stellt und dann eben halt auch eine Unterstützung bekommt oder eine Antwort auf eine Frage, die ich habe.
Haben Sie denn schon erlebt, dass da Sie auch konkret weiterhelfen konnten, dass Menschen dann aus diesem Teufelskreis auch wieder rausgekommen sind? Weil wir eben gesagt haben, es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen.
Ja, das erlebt man immer wieder, eben halt auch gerade, was Schuldnerberatung anbelangt oder auch die Suchtberatung, ja, dass Menschen kommen und durch die Unterstützung auch eben, sag ich mal, wieder Perspektive, also einmal sortieren. Ja, was ist da eigentlich alles falsch? Dann aber auch Hilfestellung bekommen, dass jemand mal einen Brief schreibt, wenn man nicht genau weiß, wie das geht, in die Verhandlungen eintritt. Und dadurch entsteht so ein Gefühl von, ja, sag ich mal, Luft holen, Atem holen können. Sie können merken, sie sind nicht alleine dabei. Und das verschafft auch wieder, sag ich mal, Energien, um sich mit Perspektiven zu beschäftigen. Und das erlebt man in unseren Einrichtungen also sehr häufig, dass sich dann Menschen auch, wie man das vielleicht mal so ein paar lapidar sagt, bekrabbeln und dann auch ihr Leben wieder ohne Unterstützung dann eben halt meistern.
Also das heißt, sie können Mut geben?
Mut können wir geben, wir können ein Stück Perspektive geben. Also
und bei der Perspektive unterstützen. Die Caritas unterstützt Menschen in sozialen, in finanziellen Notlagen. Und wenn man an ja, Tafeln oder Kleiderkammern denkt, von denen ich eben geredet habe, dann kommt auch schnell der Gedanke an das bevorstehende St. Martinsfest. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, darüber auch gleich ein bisschen nachzudenken, gemeinsam mit Ihnen, Frau Hofmann.
Domradio. Beratung.
Wenn Menschen obdachlos sind, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ist er oder sie ja selber schuld. Doch Lebensgeschichten gibt es viele und wer sich die Geschichten anhört, wird staunen, dass es eben auch dabei Menschen gibt, die haben gut gelebt, die hatten ein Haus, die haben nette Autos gefahren und hatten einen Job. Michaela Hofmann ist Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Frau Hofmann, Sie leben mit Ihrem Job das ganze Jahr über den St. Martins-Gedanken, oder?
Ja, ohne den würde ich es, glaube ich, auch gar nicht aushalten.
Man muss ja aber auch mitkriegen, was läuft. Man braucht jemand Unterstützung, da ist vielleicht jemand arm in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft. Wahrscheinlich sind Ihre Sinn ja geschärft dafür, aber wie ist das mit Otto Normalverbraucher?
Ja, sag ich mal, das, was man offensichtlich sieht, sind eben halt die Menschen, die auf der Straße leben und da auch betteln oder einen ansprechen. Das ist sehr offensichtlich. Damit kann ich eben halt anders umgehen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, nebenan in der Nachbarschaft jemanden treffe. Ja? Und sag ich mal, da rauszufinden, ob jemand arm ist oder nicht, ist extrem schwierig. Anzeichen dafür können eben halt sein, sag ich mal, auch im Bekanntenkreis, dass jemand sonst immer mitgegangen ist, sag ich mal, in die Sauna, ins Theater, ins Kino und auf einmal immer wieder sagt, ich komme nicht mit. ach, mir ist nicht gut oder so. Das kann ein Anzeichen zum Beispiel dafür sein, dass jemand eben kein Geld mehr zur Verfügung hat, um eben halt mitzuhalten, mitzumachen. In der Schule bei den Kindern ist es offensichtlich, dass man eben halt dass die Kinder keinen Kindergeburtstag ausrichten, dass sie nicht mitgehen zum Schwimmen. Also auch eben halt alle diese Dinge, die eigentlich in unserer Gesellschaft ja wichtig sind, um sich dazu zugehörig zu fühlen. Man hat einfach auch, man nimmt teil am gesellschaftlichen Leben. Und wenn man da genauer hinguckt, dann stellt man schon fest oder kann man feststellen, wenn Leute sich davon immer weiter entfernen, dass es höchstwahrscheinlich eben halt auch ein Anzeichen dafür ist, dass sie weniger Geld haben und dann eben halt auch arm. Und da kann man seine eigenen Sinne ein bisschen schärfen.
Dinge teilen, Kleider abgeben, Nahrungsmittel abgeben, das tun schon viele Menschen. Da gibt man ja auch nicht so von sich persönlich. Was wäre denn noch wünschenswert? Wie könnte man diese Menschen denn unterstützen, wenn man merkt, in der Nachbarschaft, da gibt es jemanden, der scheint in so einer Armutsfalle zu stecken?
Unterstützen kann man Menschen immer erst dann, wenn man weiß, was sie brauchen. Also das heißt, der erste Schritt ist in Kontakt treten. Und dann auch in Kontakt treten. Und auch das muss ja, sag ich mal, einfühlsam geschehen. Man kann ja nicht zu einem gehen und sagen, sag mal, bist du arm? Also sag ich mal, ja.
Das ist ja gleich wieder eine Verletzung.
Ja, und es wäre auch so mit der Tür ins Haus fallen. Also von daher ist es etwas, sag ich mal, was sehr individuell passiert. Und eben auch in diesem Sinne auch passieren muss, dass man fragt. Also im Prinzip diese Frage, was hat mir mal jemand gesagt, auch von jemandem, der arm ist, dass es schön ist, wenn man hört, was kann ich dir tun? Und nicht, ich habe hier was für dich, sondern was kann ich dir tun? Und dann eben halt mit den Ohren und auch mit dem Herzen mitzukriegen, was braucht dieser andere Mensch? Und das kann auch was sein, dass ich dem anderen das nicht geben kann. Und da muss ich ehrlich sein und muss dann auch sagen, nein, das, was du eigentlich brauchst oder was du jetzt von mir möchtest, kann ich dir nicht geben. Ja, also in Beziehung treten mit dem Menschen gemeinsam, also auf gleicher Augenhöhe einfach auch umgehen und letztlich auch, sag ich mal, immer wieder zu überlegen, will ich, dass so jemand mit mir umgeht? Und wenn ich nicht will, dass jemand so mit mir umgeht, dann soll ich das eigentlich auch mit keinem anderen tun.
Wie können wir als Christen den Gedanken der Nächstenliebe besser leben?
Schwere Frage, weil es auch sehr, sehr individuell ist. Können wir ihm besser leben? Vielleicht wirklich nochmal so drüber nachdenken, was würde ich denn teilen? Also nicht den Überfluss zu teilen, sondern was würde ich tatsächlich abgeben von dem, ja, was ich habe, ja, was ich vielleicht jemandem anderen geben kann. Weil ich denke mal so St. Martin, er hat seinen Mantel geteilt. Also er hat von dem, was er hatte, die Hälfte abgegeben und nicht er hatte zwei Mäntel und hat einen abgegeben, sondern er musste sich dann auch, sag ich mal, damit begnügen, etwas weniger zu haben. Und vielleicht ist das eben halt auch etwas, wo man so sagen kann, dass darin auch mehr Nächstenliebe drin entstehen kann, genauer hinzugucken und nicht nur von dem Überfluss zu geben.
Vielleicht auch nicht nur das Materielle, auch wenn das da natürlich erstmal wirklich fehlt. Wenn jemand in einer finanziellen Notlage ist, dann gibt es Dinge, die materieller Art fehlen. Wie wichtig ist das, was darüber hinausgeht?
Also die Beziehung und auch eben halt das Miteinander, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ohne diese Emotionen und ohne, dass man ja auch Menschen deutlich macht, du gehörst zu mir oder du bist mir etwas wert, funktioniert für meine Begriffe auch Nächstenliebe nicht.
Sagt Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Gleich sprechen wir noch darüber, wie wir Menschen helfen können, die arm sind, noch mal ein bisschen zusammenfassend und wie wir vorsorgen, um selber nicht in diese Situation zu kommen von Armut.
Domradio Beratung.
Wie können wir Menschen helfen, die arm oder armutsgefährdet sind und was können wir tun, um selbst nicht in die Situation zu kommen, in die finanzielle Notlage oder in die relative oder absolute Armut? Das sind Fragen, die ich noch abschließend in dieser Sendung besprechen möchte mit meinem Gast, Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen. Frau Hofmann, was können wir tun, um nicht in so eine Situation zu kommen? Können wir sozusagen vorbeugen?
Also ich glaube nicht, dass man vorbeugen kann. und das verhindern kann, weil Leben ist so vielfältig und was da auf uns zukommt, eben halt, sag ich mal, wenn eine Person stirbt, wie gehe ich damit um, was macht das dann mit mir, wenn der Partner sich scheiden lässt oder die Partnerin und ich habe auf einmal kein Geld, also wie gehe ich damit um, man kann sich vielleicht mal damit beschäftigen und darauf versuchen, mental vorzubereiten, aber wie sich das dann tatsächlich anfühlt und ob ich nicht depressiv werde, ob ich nicht krank werde und so weiter und so fort oder auch wie ich bei einer Krankheit durch einen Unfall, ja, sag ich mal, mit der Situation fertig werde, das weiß eigentlich keiner und auch eben halt gerade, was das Geld dann anbelangt, was man dann braucht, wie soll ich mich darauf also vorbereiten, sag ich mal, auch als Kind jetzt, wenn ich in Armut geboren werde, in einer Familie geboren werde, die eben halt wenig Geld hat und dann habe ich keine, wie soll ich als Kind wissen, was muss ich jetzt tun? Also wie soll ich mich, und das fängt ja schon an, ja, wenn man eben halt klein ist. Also von daher finde ich, die Vorbereitung, die eigene persönliche Vorbereitung geht eigentlich nur darüber, immer zu gucken, was will ich eigentlich im Leben, wo will ich hin, ja, eine Perspektive zu haben. Aber der Rest sind für meine Begriffe Dinge, die eben halt durch Rahmenbedingungen auch des Staates sicher gestellt werden müssen.
Und sich auch verändern können.
Und sich auch verändern, weil Leben ist nicht statisch und auch unsere Gesellschaft ist ja nicht statisch. Und auch unsere Gesellschaft verfügt immer mal, je nachdem, wenn man eine Weltwirtschaftskrise hat, über weniger oder über mehr Geld. Also von daher ist auch das immer in einem Wandel.
Heißt aber auch, dass jeder sich durchaus mal mit dem Gedanken beschäftigen kann oder eben vielleicht sich jetzt auch ein bisschen motiviert fühlt, mal auf die andere Seite zu gucken, auch wenn man selber genug hat, zu sagen, was ist mit den anderen, wie kann ich die jetzt unterstützen, weil es könnte mir genauso gehen.
Also es ist ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil häufig ist es ja so, dass man sagt, das ist mein Verdienst, dass ich nicht arm geworden bin. Und das stimmt ja nicht, sondern ich habe eben halt Glück gehabt, vielleicht in eine Familie geboren zu werden, wo Geld ist. Ich habe vielleicht Glück gehabt, dass ich mehr Intelligenz mitgekriegt habe oder einen Mentor hatte, der mich geleitet hat durch die Schule. Also sag ich mal, da sind ja viele Momente, die dazukommen, die durch, ja sag ich mal, auch finde ich, durch Glück bestimmt sind.
Wir haben im Laufe der Sendung ja schon einiges darüber auch gehört, wie die Caritas sich einbringt in Armutsfragen. Frau Hofmann, Sie kriegen jetzt hier die Gelegenheit, nochmal zusammenzufassen. Wie können wir Menschen helfen, die arm oder armutsgefährdet sind?
Also ich finde, so im Individuellen kann man Menschen helfen, indem man sie ernst nimmt und wahrnimmt. Um die Verhältnisse zu verändern, müssen wir stärker politisch tätig werden und auch eben halt mehr nochmal drüber nachdenken, also sag ich mal Vorschläge machen, Lösungsvorschläge, Konzepte entwickeln und die dann auch nochmal in die Politik einbringen. Und das betrifft eben halt hauptsächlich auch die Bildung, Gesundheitssystem und auch den Arbeitsmarkt.
Welche Zukunftsziele setzen Sie sich persönlich beim Thema Armut?
Also meins ist, Menschen, die arm sind, eine Plattform zu schaffen, dass sie sich selber äußern können. Also ich bin eine Verfechterin, eben halt auch, ja, sag ich mal, so Orte zu schaffen, also auch Treffen von Menschen mit Armutserfahrung zu organisieren, damit eben halt sie die Menschen selber eben halt die Stimme auch erheben und eben halt deutlich machen, was sie brauchen.
Also Sie meinen jetzt nicht, dass die untereinander sich treffen, sondern dass die ihre Stimme erheben können und anderen zeigen können, so geht es uns.
Das, aber auch, dass sie sich untereinander treffen, also beides. Also Netzwerke schließen und eine Möglichkeit haben, auch sich auszutauschen, so wie alle anderen das auch tun.
Gibt es das so noch gar nicht?
Ja, ist die Nationale Armutskonferenz und auch wir hier in Nordrhein-Westfalen, also hier die Caritas, macht das in Ansätzen, aber es ist eben halt nicht finanziert, man bekommt dafür auch eben halt kein Geld, sodass das immer Eigenmittel sind, die man einsetzen muss und das ist eben halt, ja, wie alles, ne? Auch das kostet Geld und wird noch zu wenig, sag ich mal, ja, unterstützt und gemacht.
Gibt es noch einen persönlichen Wunsch von Ihrer Seite, ja, nach außen hin zu sagen, wo könnten Menschen sich bei Ihnen einbringen?
Ja, einbringen, sag ich mal, wir haben ja viele Projekte auch, wo man ehrenamtlich tätig sein kann. Also und das ist natürlich etwas, was, ne, was immer gut ist, auch eben halt miteinander zu überlegen, wo kann man miteinander Dinge auch verändern. Das kann jetzt ganz vielfältig sein, ob man jetzt sagt, man guckt nochmal, wie macht man einen Spielplatz neu, ja, oder wie hilft man eben halt Alleinerziehenden im Rahmen von, dass ich mich zur Verfügung stelle als Oma oder als Babysitter. Also sag ich mal, das ist so vielfältig, ne? Das muss man dann auch individuell gucken, wer passt wohin.
Michaela Hofmann ist Referentin für Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. und hat uns durch diese Sendung begleitet. Frau Hofmann, danke schön für Ihren Besuch im Domradio.
Gern geschehen.
Ich heiße Dagmar Peters und danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.